Guten Morgen, Jenny hier. Ich nehme das hier am Sonntag auf. Ich bin krank. Mir geht's wirklich schlecht. Ich werde mich Montag wahrscheinlich krank melden. Aber ich wollte euch trotzdem eine Folge kredenzen. Es wird heute nur ein bisschen kürzer. Ich habe mit Annalena Büchs gesprochen über Ethik und Moral und die aktuelle Weltlage. Und das ist ein sehr schönes und sehr interessantes Gespräch. Und ich denke, das ist auch ein guter Start in die aktuelle Woche. Und dafür gebe ich euch dann auch mit, bleibt moralisch, bleibt ethisch, bleibt integer. Verliert nicht euer Rückgrat, wie es zum Beispiel Jens Spahn und Armin Laschet gerade tun, indem sie sich einschleimen bei Peter Thiel und Donald Trump und all diesen Oligarchen. Und alles, was man daraus mitnehmen kann als Deutscher, der noch zwei Gehirnzellen hat, die er zusammenreiben kann und selber denken kann, ist, dass diese korrupten Politiker uns als Bürger, unsere Demokratie, unser Grundgesetz, unsere Werte einfach alles verkaufen würden für ein paar Cent. Ja? Deutsche Politiker sind billig zu haben, gerade Jens Spahn. Der verhökert alles und jeden, sogar seine Oma, wenn er nur daraus einen persönlichen Vorteil hat. Die Tatsache, dass er in irgendeiner Art und Weise noch in einem politischen Amt ist, ist eine Gefahr für uns alle. Er ist ein Landesverräter und er ist gefährlich, weil er ein Landesverräter ist. Also, ja, seid nicht morallos und ehrlos und Landesverräter wie Jens Spahn. Versucht, ein Rückgrat zu haben und moralisch und ethisch zu handeln. Das ist in der aktuellen Weltlage vielleicht etwas viel verlangt. Aber Integrität kann man mit nichts kaufen. Es ist etwas, was ein Mensch haben muss. Und wenn er es nicht hat, dann hat er in der Politik schon gar nichts zu suchen. Und sonst an der Stelle, wie immer, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen. PayPal ist ja die Überweisung. Teilt, liked oder empfehlt diesen Podcast weiter. Würde mich sehr, sehr freuen, auch über nette Kommentare oder Bewertungen für den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Ich kann das immer ganz gut lesen. Und sonst wünsche ich euch trotz der irren Weltlage eine wunderschöne Woche. Schönen Start in den Montag dann. Wir hören uns. Bis bald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute eine besondere Gästin. So viele Frauen im Podcast hatte ich ja leider noch nicht. Aber das wollen wir ja dieses Jahr ein bisschen ändern. Ich habe vor, mehr Autorinnen zu sprechen. Auch bei der Buchmesse dieses Jahr in Leipzig habe ich mir das fest vorgenommen. Heute leider nur per Zoom. Aber meine Hörer wissen ja, das klappt nicht immer mit den direkten Gesprächen. Nichtsdestotrotz freue ich mich heute. Alena Büchs, schön, dass du hier bist.
Hallo. Und schade, dass ich nicht in Person und mit vollem Bild da sein kann. Ich habe gerade einen Infekt hinter mir.
Ich mache mal für die Hörer übersetzt das Kreuz. Das brauche ich dieses Jahr absolut nicht. Ich hatte das letztes Jahr. Bitte keine Infekte. Dieses Jahr. Ich versuche einigermaßen durch das Jahr 2026 durchzukommen. Mein fester Neujahrsvorsatz war, es zu überstehen, das Jahr 2026. Und ich weiß nach zwei Wochen nicht ganz genau, ob ich es schaffen werde. Aber das hat weniger mit mir zu tun als mit der Weltlage.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ich habe einen deiner Kollegen, die einen Podcast machen, irgendwie am 9. oder am 10. Januar gehört, der zu einem Jahresrückblick 2026 begrüßte. Und so fühlt sich das auch an. Also,
also das Jahr 2025 war für mich schon so eine Erlebnisfahrt, wo ich dachte, ich verliere jegliches Zeitgefühl, alles prasselte auf einen ein und es war so viel Aufregung. Und der Start ins Jahr 2026 ist sogar noch schlimmer. Also.
Ja, also dann habe ich gleich was dir vielleicht helfen könnte, das zu bewältigen innerlich. Das ist ja total anstrengend und das finden ganz viele Leute nachvollziehbarerweise anstrengend. Ich habe gerade mit einem Freund telefoniert, der sagt, wer im Moment nicht irgendwie angestrengt oder bedrückt oder so ist, der sage ich nicht nochmal. Da ist ein Stück ja durchaus was dran. Also scherzhaft natürlich gesprochen. Das ist ja, dass diese Atemlosigkeit, dass das so schnell geht, ist eine Strategie. Ist eine Überforderungsstrategie, die insbesondere von Seiten der USA bewusst, beziehungsweise wahrscheinlich nicht immer komplett intentional, aber doch prinzipiell bewusst gefahren wird. Das ist jetzt sozusagen die Weiterentwicklung von Flood the Zone with Shit, ist triff einfach tief durchgreifende exekutive Entscheidungen, eine nach der anderen, verunsichere alle und gib allen das Gefühl, sie sind machtlos. Und das funktioniert wirklich gut. Und das muss man sich klar machen, dass das eine Strategie ist und dass genau das nicht passieren darf, dass man dann mutlos wird. Es darf einen berühren und man darf das schrecklich finden und man darf sich innerlich dazu verhalten, wie auch immer man das will. Aber es zielt darauf ab, unter anderem auch darauf ab, uns alle in den noch existierenden Demokratien mutlos zu machen. Und das sollten wir nicht zulassen. Also gleich zu Anfang, mir hat das geholfen, weil ich finde dann, wenn man sich klar macht, dass das nicht was ist, was so random vor sich hin passiert, sondern wo eine Intention dahinter steckt, ich finde, das ist hilfreich.
Auf alle Fälle, ich nehme ja aus diesem Ganzen mit, dass sie einen überfahren wollen mit diesem ganzen Gefühl der Überforderung, ja, dass man, also wie du es beschrieben hast, eigentlich hilflos dastehen soll, aufgeben soll. Ich bin zunehmend wütend, ja, und verärgert. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht die beste Reaktion darauf, aber wenigstens nicht aufgeben, ja, und sich
Genau, ist eine
hinlegen und davon
produktivere,
überfahren lassen.
genau, ist eine produktivere Reaktion. Kommt immer darauf an, Wut und Ärger können sich ja häufig auch nach innen richten, das ist dann nicht so gut. So, aber
Ja.
wenn sie sich nach außen richten, dann kann das ja was sehr Produktives, was Aktivierendes haben und vor allem auch was Befreiendes. Ganz wichtig ist wirklich nicht so in, ich finde das absolut nachvollziehbar. Jetzt, es verschiebt sich irgendwie seit mindestens Anfang letzten Jahres die geopolitische Ordnung. Eigentlich natürlich schon länger, Stichwort in Anführungszeichen Zeitenwende etc. Und die Reaktion darauf von Verzweiflung und Überforderung ist absolut angemessen. Aber wenn man so Leute liest wie Timothy Snyder zum Beispiel, Historiker in den USA, der sich mit der Demokratiegeschichte beschäftigt und eben sich anschaut, was sind so Mechanismen, die passieren, wenn Demokratien abrutschen in Richtung Autokratie, dann sagt er, das ist einer der zentralen Wege, der eingeschlagen wird von denjenigen, die versuchen, in die Autokratie zu kommen, ist eben diese Verzweiflung zu nutzen. Und deswegen kann man die Verzweiflung mal haben und die gehört einfach auch dazu. Und da muss man da aber wieder raus, weil Verzweiflung ist nichts Produktives. Mit Verzweiflung kommt man gar nicht weiter. Da legt man sich da, wie du sagst, hin und wird überfahren. Und da hat ja niemand was davon. Und dann ist sozusagen die innere Entscheidung, und ich finde, das ist wirklich eine Entscheidung, zu sagen, nee, ich gehe zurück irgendwie in die Zuversicht oder wie du in den Ärger, was auch immer, die Emotion ist, die mir da hilft und bleib einfach dabei zu sagen, nee, weiter geht's.
Korrekt. An der Stelle empfehle ich aber auch noch ein Buch einer anderen Autorin, nämlich von Naomi Klein. Sie hat Schockdoktrin geschrieben. Und da wird das auch alles sehr schön beschrieben. Und zwar für neoliberale Politik auch, was das mit Ländern anrichtet, was das für Konsequenzen auch für die politische Ordnung hat. Und da werden aber auch diese Instrumente beschrieben, die gerade vom Trump-Regime eingesetzt werden. Und das ist im Prinzip das Gleiche, nur auf wirtschaftspolitischer Ebene. Und hier ist es komplett auf allen politischen Ebenen. Dieser Versuch, alle zu schocken, dass sie in Schockstarre verfallen und sich dann nicht wehren. Also ich stelle das Buch mal am besten auch in die Shownotes. So, und bevor wir uns jetzt ganz mit der Weltlage verquatschen, sag doch mal kurz, Alena, wer bist du, was machst du und wie viele gibt es von dir so?
Das ist eine schöne Frage. Also, ich bin Alena Büx und ich bin im Hauptberuf Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München, habe da ein Institut und eine Forschergruppe und das ist alles ganz wunderbar. Und dann gibt es noch ein paar andere von mir. Einige werden mich kennen aus verschiedenen öffentlichen Rollen. Die bekannteste ist die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Ich mache aber eine ganze Reihe anderer Sachen. Ich mache eine kleine Fernsehsendung auf Dreisat, so einen Wissenschaftstalk. Und ich habe ein Buch geschrieben, das mir sehr viel bedeutet. Das ist letztes Jahr erschienen. Leben und Sterben heißt das. Also das ist sozusagen auch noch ein Ich, das draußen rumläuft. Und ich versuche, die alle irgendwie zusammenzuhalten.
Sehr gut. Das Buch Ich habe ich hier auch vorliegen. Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden, erschienen im S. Fischer Verlag, dort für 24 € zu haben. An der Stelle zur Transparenz, ich habe mir dieses Buch selber besorgt, das kommt nicht vom Verlag. Das heißt, ich kann ja so rummäkeln, wie ich will. Nee, Quatsch. Das würde ich ja so und so machen, selbst wenn der Verlag es mir zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank für das Buch. Es passt sogar noch besser in die aktuelle Zeit, auch wenn es viel um das Leben und Sterben geht. Es ist, glaube ich, was so ethische Fragen nicht nur in der Medizin, sondern auch generell im Leben angeht, gerade ganz gut, das sich mal zur Hand zu nehmen.
Das war ja auch, also das steht an verschiedenen Stellen ja auch drin. Mir geht es ja gar nicht darum, Leute irgendwie von der Position zu überzeugen, sondern Handwerkszeug zu bieten für ethische Fragestellungen. Und mein Zugang ist über die Medizin. Ich bin ursprünglich Ärztin, ja, da komme ich sozusagen her. Das ist mein Job und in dem Bereich gibt es auch viele ethische Fragen. Aber das Handwerkszeug kann man natürlich auch auf viele, viele andere Lebensbereiche übertragen. Und ich sage das ja an einer Stelle, glaube ich sogar ganz explizit. Ich glaube, ein Teil dieses Handwerkszeugs ist es ja anzuerkennen, dass wir einen Pluralismus haben, was moralische Überzeugungen, was Wertüberzeugungen anbelangt, und dass wir es schaffen, trotzdem miteinander gut zu leben und das auszuhandeln und das auszuhalten. Und das ist sozusagen das, worum es mir tatsächlich eigentlich geht. Ich zeige das am Beispiel der Medizin, aber eigentlich geht es mir darum, dass wir anerkennen, dass es mit guten Gründen zu wichtigen Fragen unterschiedliche Einschätzungen geben kann, unterschiedliche moralische Überzeugungen. Die Ethik gibt einem das Handwerkszeug, das zu verstehen und das zu analysieren und die Gründe darzulegen, auf die man seine eigenen Überzeugungen aufbaut und wie man sie dann vorträgt und verteidigt. Und dass wir aber aus und in dieser Pluralität gemeinsam gutes Leben führen können. Das ist so meine Idealvorstellung. Und das ist in der heutigen Zeit tatsächlich, das haben mir schon viele gesagt, recht aktuell, würde ich sagen. Und deswegen, ja, es ist ein Buch, das sich vor allem mit der Medizin und Gesundheit und Krankheit beschäftigt und eben medizinischen Technologien. Aber hoffentlich was dabei, also, und das betrifft ja schon die meisten Menschen, seien wir ehrlich. Also die meisten Menschen haben ja irgendwie mal mit Gesundheit und Krankheit zu tun oder Menschen, die sie lieben. Aber in der Tat ist sozusagen dieser Ansatz, der ist breiter.
Jetzt hast du ja von der anderen Alena auch schon gesprochen, die ja Vorsitzende des Ethikrates war. Und wenn wir das mal zusammenfassen mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir uns ja alle wünschen, dass man das Handwerkszeug dazu hat, moralisch, ethisch, verschieden auch auf Fragen, welcher Art auch immer des Lebens zu antworten und zu respektieren, dass es darauf verschiedene Antworten geben kann. Was hat dir die Arbeit im Ethikrat während der Corona-Krise und danach zu der Antwort der Gesellschaft aktuell auf diesen Wunsch gegeben, weil ich kann mir vorstellen, er ist jetzt nicht so optimistisch.
Der ist immer optimistisch. Ich bin unverbesserlich in meinem realistischen Optimismus. Also der hat den einen oder anderen Schlag mitgekriegt. Aber das ist auch einfach sozusagen so ein bisschen so eine Typfrage. Die Arbeit im Ethikrat war in der Hinsicht, das muss man tatsächlich sagen, wirklich durchaus ein Stahlbad in einer Zeit, in der das so offen kundig wurde. Das ist ja das, was die Pandemie ausgezeichnet hat. Da brach auf einmal, und zwar in existenziellen Situationen, wurde offenkundig, dass Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu haben, beispielsweise welche Risiken sie persönlich eingehen oder welche Risiken sie anderen zumuten, wie viel Sicherheitsbedürfnis sie haben versus wie viel Freiheitsbedürfnis sie haben, wie viel sie ihrer Freiheit für die Allgemeinheit einschränken wollen oder wie wenig. Da gab es sehr, sehr unterschiedliche Positionen dazu. Und das ist immer so gewesen. Nur das merkte man nicht so. Das wurde einfach extrem sichtbar. Wir waren da, also es ist ein bisschen blödes Bild, aber ich finde, es passt trotzdem ganz gut. Wir waren auf einmal gemeinsam im Maschinenraum. Ja, normalerweise handeln wir sowas in der Gesellschaft langsam aus. Und es gibt Kommissionen und es gibt Gesetzesentwürfe, es gibt öffentliche Debatten, es gibt, und das passiert so langsam. Wir decken da auch viel zu, dieser sehr existenziellen Fragen, die uns ja, ne, sind alles Fragen, die ganz grundlegend für eine gesellschaftliche Ordnung sind. Und da wurde das auf einmal ständig, atemlos, eins nach dem anderen, live und in Farbe und in jeder Talkshow und auf jeder Pressekonferenz verhandelt. Und es betraf auch alle direkt, weil ja alle auf dem Sofa saßen im dunklen Lockdown und sagten, wann ist die Scheiße vorbei? Entschuldige, dass ich da so deutlich bin. Und in der Zeit das Privileg zu haben, mit wirklich sehr klugen Menschen diese Fragen, also auch wir viel schneller als sonst und sehr ad hoc natürlich zum Teil, aber doch mit einer Ruhe und einer gewissen Expertise in diesem Feld, die umwälzen zu dürfen und diesen Streit zu führen. Das gehört zu den besten Erfahrungen meines Lebens, gehört zu den besten professionellen Erfahrungen meines Lebens und gleichzeitig zu den schlimmsten. Und damit kommen wir zum gesellschaftlichen Aspekt. Also das, was wir im Ethikrat gemacht haben, ist ja kaum leider so richtig in die Öffentlichkeit gekommen. Jetzt willst du sagen, ja, Moment mal, stimmt ja gar nicht. Ethikrat hat man ja ständig was von gehört. Ja, das stimmt, aber fast immer nur in der absoluten Verknappung und Verkürzung. Sehr selten in der Differenziertheit, in der wir uns geäußert haben. Also häufig halt irgendeine Schlagzeile. Ethikrat ist für, Ethikrat ist gegen, Ethikrat fordert, Ethikrat so. Die
Wenn du
klassische
Glück
Medi
hattest, gab es zwei Sätze.
Genau, die klassische mediale Verknappung. Oder ich hatte mal 20 Sekunden in der Tagesschau oder 1,5 Minuten bei Lanz. Wir haben natürlich Empfehlungen und Stellungnahmen geschrieben, die waren irgendwas zwischen 10 und 400 Seiten. Ne?
Jetzt
Und
muss ich zugeben, 10 Seiten habe ich noch gelesen, bei 400 nicht.
ich weiß, aber gerade so die wichtigsten in der Pandemie waren sogar eher die kürzeren. Selbst die sind natürlich viel, viel nuancierter und abwägender gewesen als das, was man so in den Medien mitkriegen konnte. Und das ist schwierig. Und dann sind wir natürlich in den Strudel der Politisierung und der Polarisierung hineingeraten. Ich bin zu so einer Art, und nicht nur ich, auch viele andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Ethikrat und natürlich ganz viele andere, die nicht im Ethikrat waren, sondern die auch sich in irgendeiner Form öffentlich geäußert haben, sind wir zu so Symbolfiguren geworden im Rahmen einer Politisierung und Polarisierung. Und ich stehe irgendwie so für ja, also für diejenigen, die Wissenschaft ablehnen, die mögen mich wirklich gar nicht, arbeiten sich an mir ab. Diejenigen, die natürlich sowas wie Impfung nicht mögen, diejenigen, die den Umgang, den ich mir wünsche mit einer Allgemeinheit, ne, mit einem Allgemeinwohl, das sind Dinge, die sind für viele Akteure in der Öffentlichkeit sozusagen symbolische Zielscheiben. Und das ist eben passiert. Und das hat mich schon eine Zeit lang ein Stück weit pessimistisch gemacht, weil ich so unvorbereitet war darauf, weil ich Wissenschaftlerin bin. Ich war nie Politikerin. Wir haben nie etwas entschieden. Wir haben beraten. Und trotzdem wird man auf einmal so angegriffen, als wäre man irgendwie Entscheidungsträger, stünde in politischer Verantwortung. Und das ist schon für jemand, der darauf nicht vorbereitet ist, der sich das ja auch nicht sozusagen aktiv gewählt hat. Das war ein Ehrenamt. Und wir haben einfach nach bestem Wissen und Gewissen da gearbeitet und diese ethischen Abwägungen gemacht. Das hat mich schon mit einer gewissen Wucht erwischt. Dann ist man eine Zeit lang tatsächlich, wie du sagtest, ein bisschen, wie hast du es gesagt, pessimistisch. Und fragt sich, was geht denn da ab? Und dann geht man durch dieses Tief durch und sagt, ja gut, das mag so sein, aber das hilft ja alles nichts. Ne? Du kennst, habe ich ja schon vorgestellt, kennst meinen Ansatz dazu. Man hat zwei Möglichkeiten, man zieht sich raus und hält die Klappe. Und wie man an meinem Buch und an meiner Fernsehserie sehen kann, ist das nicht der Weg, den ich gewählt habe. Also ich habe mir irgendwie gedacht, nee, ich kann das verstehen, wenn man rausgeht und dann einfach diesen Silencing-Effekt sozusagen bei sich dann auch wirksam werden lässt. Das kann ich wirklich verstehen, weil das ist anstrengend und auch gefährlich und hart durchaus auch gewesen. Aber das mache ich nicht. Und dann ist eigentlich der einzige Weg wieder zurück in die Zuversicht und sagen, was ist das, was ich machen kann? Wo kann ich was bewegen? Wo kann ich vielleicht einen Anreiz oder einen Impuls geben oder eine Orientierung anbieten? Aus dem kleinen, bescheidenen Eckchen, in dem ich mich umtue.
Also Rückzug hast du nicht gewählt, sondern den Angriff sozusagen.
Nee, so möchte ich das auch nicht verstanden wissen, weil ich will diese
Das klingt jetzt zu
Polarisierung.
aggressiv, das klingt jetzt
Ja.
zu aggressiv, als dass ich es gemeint habe. Was ich meine ist Rückzug von der öffentlichen Debatte. Und was ich meine ist, dass man sich aufgrund der Tatsache, was du erlebt hast, jetzt als Teil der öffentlichen Debatte und dem Versuch, sie nicht so polarisierend ausufern zu lassen, sondern sich zu beteiligen und ein wenig mehr ja, gesunden Menschenverstand reinzubringen, obwohl das ja mittlerweile auch von bestimmten politischen Kräften anders interpretiert wird, als wir es wahrscheinlich meinen.
Ja, klar, und das ist ja bei mir, das ist ja auch bekannt und auch klar verfasst. Also ich werde von der AfD kontinuierlich angegriffen und so. Da muss man gar nicht um heißen Brei herumreden. Und natürlich steht man da auf einmal und denkt sich, was ist denn jetzt hier los? So um Himmels Willen. Und von natürlich, wie gesagt, Wissenschaftsskeptikern, denjenigen, die, also müssen wir jetzt gar nicht, will ich gar nicht so viel Fokus drauf geben,
Dazu
sondern
habe ich jetzt gleich noch eine Frage. Ich kann mir
genau.
vorstellen, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren ja viel gesehen. Wir haben so einen Angriff praktisch auf diese, jetzt nenne ich es mal, Wissenschaftsnerds erlebt. Also Leute, die in der Wissenschaft sind, forschen
So wie
und dann
ich.
plötzlich, ja, wie zum Beispiel du. Es trifft aber übrigens alle wissenschaftlichen Bereiche, von Medizin über Physik, Mathematik bis hin zu Geschichte. Obwohl das jetzt nicht alles die gleichen Formen von Wissenschaft sind, aber du weißt, was ich meine. Also Leute, die im Hochschulwesen gelernt, gelehrt haben und geforscht haben, die dann vielleicht eine These aufgestellt haben oder eine Entdeckung gemacht haben, die in der breiten Öffentlichkeit dann auf einmal diskutiert wurde und dann in die Öffentlichkeit gezerrt werden und dann mit Leuten konfrontiert werden, wie sagen wir es mal, Charlie Kirk oder so, und voll im Angriff stehen. Und ich stelle mir das sehr, sehr schlimm vor für jemanden, der eigentlich nur seine wissenschaftlichen Erkenntnisse teilen will, beziehungsweise darüber reden will und dann so praktisch überfahren wird. Also
Das ist es
schlimme
auch.
Zeiten.
Ja, das ist es. Jetzt muss man dazu sagen, ich finde das schon wichtig, ein bisschen zu differenzieren. Es gibt ja nicht irgendeine Verpflichtung, das sage ich auch immer intern in der Wissenschaft. Wir denken ja, also in der Wissenschaft, die Wissenschaft gibt es ja nicht, aber sozusagen in den Bereichen der Wissenschaft und auch so der organisierten Wissenschaft, in der ich mich bewege, also auch so ein ganz bisschen wissenschaftspolitisch intern, die Akademien und alle möglichen Institutionen und sowas, wird ja auch sehr viel darüber nachgedacht, was haben wir, also wie können wir unser Verhältnis Wissenschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Politik, Wissenschaft, Medien neu denken, besser denken und so weiter. Also wird ja daran weiter überlegt und da ist immer so die Frage, gibt es eine Verantwortung oder gar Verpflichtung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern überhaupt in diese öffentlichen Debatten zu gehen? Sage ich immer nein. Keine individuelle, aber wir als Wissenschaft haben eine solche Verpflichtung, weil wir öffentlich gefördert sind, weil wir ein öffentliches Gut sind letztlich. Das heißt, wir müssen schon Wege finden, auch in die Wissenschaft rauszugehen. Und ich hatte ein solches Amt. Der Ethikrat ist eine offizielle, sogar rechtlich legitimierte, es gibt ein Ethikratsgesetz, Institution der wissenschaftlichen Politikberatung. Und dann musst du natürlich dir schon klar machen, ich gehe da jetzt raus und das ist jetzt nicht mehr nur sozusagen, wir sind hier unter uns Wissenschaftsnerds, wie du es gerade gesagt hast, ja. Da muss man sich natürlich schon, da darf man jetzt nicht total naiv sein. Welche Wucht das bekommt und das, was du gerade gesagt hast, wenn das dann verbunden wird, auch noch mit einer Politisierung und mit sozusagen einer klaren Ablehnung von Wissenschaft. Und das ist etwas, was wir gerade sehr stark erleben und erfahren in ganz vielen Gesellschaften. Dann wird's wirklich, das wird wirklich sehr herausfordernd. Da verstehe ich jeden, der sagt, das ist nichts für mich, das halte ich gar nicht aus. Ich glaube aber trotzdem, dass wir genau dann, es dann noch wichtiger wird, darauf hinzuweisen, welchen Wert, und das sage ich jetzt tatsächlich recht übergreifend, Wissenschaft an sich in einer Gesellschaft hat. Und zwar Wissenschaft, die sich, und das tut die Wissenschaft im Kern, es gibt immer auch Ausnahmen und so Graubereiche und so, aber sagen wir mal insgesamt die Wissenschaft, wenn man das jetzt mal so formulieren darf, fühlt sich ja gewissen Rationalitätskriterien verpflichtet. Und die gelten, ne, gibt es ja eine Wissenschaftstheorie, ist eine philosophische Disziplin seit Jahrhunderten und die gelten ja insgesamt in allen Wissenschaften, ob sie jetzt normative Wissenschaften sind, was weiß ich, Rechtswissenschaft, Geisteswissenschaft etc., Philosophie und so weiter, oder in den Naturwissenschaften. Einfach eine gewisse Überprüfbarkeit, eine gewisse Wiederholbarkeit und ein gewisses geteiltes Verständnis von der Realität. Und das ist wichtig für Gesellschaften, die in einer komplexen Welt Pluralität verhandeln. Wenn du das angreifst, lass mich das noch kurz ausführen, weil ich das für die heutige Zeit wirklich wichtig finde. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich das Buch geschrieben habe, wo ich das nämlich aufzeige, dass das eigentlich auch jeder kann. Ja, dass man sich da trotzdem einigen kann, dass das nicht nur was ist, was wir in der Wissenschaft machen, aber wir machen es in der Wissenschaft exemplarisch. Wenn du das angreifst, dieses geteilte Verständnis von Rationalität, Überprüfbarkeit und letztlich Realität, würde man sozusagen in eine Art vorwissenschaftliches Denken zurückfallen. Na, da bist du dann im Bereich von Mythologie und von Glaube, von auch Angst. Und Menschen, die in einem vorwissenschaftlichen Denken sind, die lassen sich natürlich, die haben weniger Halt, als wir das haben, wenn wir ein gemeinsames Fundament der Realität haben, das die Wissenschaft vermisst und erforscht und beschreibt. Und das ist auch Teil dieser Strategie und des Spektakels. Das ist auch etwas, was jemand wie Timothy Snyder und viele andere ebenfalls auch beschreiben. Du greifst die Wissenschaft als eine der Säulen einer aufgeklärten Demokratie an, weil Leute, die der Wissenschaft nicht mehr vertrauen, die haben sehr viel weniger an, woran sie sich dann tatsächlich sozusagen, weil das Wissenschaft durchwirkt ja unser ganzes Leben, unsere ganze Welt. Und wenn du aber dem nicht mehr vertraust, was dir da sozusagen in Anführungszeichen erklärt wird, dann ist es natürlich sehr viel leichter, irgendwelchen Verschwörungstheorien zu glauben oder irgendwelchen ganz einfachen populistischen Geschichten, die sagen, wir führen dich hier ins gelobte Land. Und das hat in der Vergangenheit, deswegen rekurriere ich immer auf die Historiker, wie eben Timothy Snyder, aber gibt auch viele andere. Das hat in der Vergangenheit, war das immer auch eine Strategie autokratischer Systeme, die Wissenschaft sozusagen anzugreifen, sie eben nicht in ihrer Freiheit zu belassen, sondern sie zu instrumentalisieren oder gar zu zerstören, weil du dann es sehr viel leichter hast, Leute zu überzeugen von Dingen, die vielleicht aus einer objektiveren wissenschaftlichen Perspektive für sie nicht gut sind oder für den Planeten nicht gut sind.
Ja, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum diese Bewegung, die Steve Bannon da auch losgetreten hat, so dass die dunkle Aufklärung heißt. Eindeutig ist es das Ziel, alle Entwicklungen, die wir in der modernen Welt praktisch seit der Aufklärung erlebt haben, und das ist auch die Loslösung von diesen mythologischen, religiösen Orientierungen hin zu einer auch faktenbasierten Welt, ja, in der Wissenschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt, in der Bildung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das soll ja alles zurückgedreht werden, weil, und da kommt auch so ein bisschen der chauvinistische Charakter mit durch, weil es dann leichter ist, Frauen ungebildet zu lassen, ja,
Ja, zu
sie
kontrollieren.
zu kontrollieren, sie von Bildung fernzuhalten, dafür zu sorgen, dass sie weniger selbstständig sind und sie kontrollieren zu können. Und das ist der einzige Weg, den, denke ich mal, wie diese Männer denken, dass sie die Welt in Zukunft noch kontrollieren können, indem sie einfach Bildung zurücknehmen, weil sie sehen, dass ihnen teilweise die Frauen und Mädchen auch davonrennen. Und deswegen wollen sie alles zurückfahren, was irgendwie mit Aufklärung zu tun hat, mit Wissenschaft. Und deswegen dieser breite Angriff darauf. Und da habe ich gerade erst gestern von einer interessanten Sache gehört. Das amerikanische Gesundheitsministerium hat eine Studie wieder platt gemacht, dass sie kurz vorher selber gefördert hat. Und zwar eine Studie zu dem Impfstoff von Hepatitis B. Bis zu diesem Zeitpunkt war diese Studie gefördert worden von der US-Regierung, die übrigens unter der Trump-Regierung also angestoßen wurde, diese Förderung und Studie, von 1,6 Millionen Dollar. Und die sollte in Afrika stattfinden. Und das Ziel davon war wohl, 14.000 Kinder in Afrika die Hep B-Impfung zu geben. Einem Teil davon jedenfalls und den anderen 7.000 dann nicht. Und dann herauszufinden, dass diese Impfung Hep B ja überhaupt gar nicht notwendig ist für Babys. Jetzt will ich gar nicht darauf eingehen, ob die Impfung notwendig ist oder nicht. Die ist notwendig. Lasst eure Kinder impfen, wenn der Arzt das sagt. Und es gibt dazu auch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen. Meine Frage ist, wie kann ein wissenschaftliches Institut so eine Studie überhaupt annehmen? Mal abgesehen von dem wissenschaftlichen Unterbau davon, ist es ja auch eine moralisch-ethische Frage, das bei Kindern in Afrika durchführen zu wollen.
Also das ist jetzt für mich schwierig. Ich kann auf diese einzelne Sache nicht kommentieren, weil ich es nicht kenne. Und da ich Forschungsethikerin vom Beruf bin, kann ich da nicht mal eben so einen Take raushauen.
Es gibt ja andere Beispiele aus der US-Geschichte, wo
Es gibt
man
viele
eben.
Beispiele, im Übrigen auch aus Europa. Ne, es gibt also einen Grund, weshalb es überhaupt Forschungsethik gibt, ist, dass es in der Vergangenheit immer wieder Forschung gegeben hat, die fragwürdig oder zutiefst unethisch war. Und eigentlich
Alles, was mit Forschung übrigens auch im Dritten Reich zu tun hat, kann an dieser Stelle genannt werden. Alles das, was Mengele gemacht hat in den KZs.
ja, jetzt musst du aufpassen, weil nicht alles, was da an, es gab da auch da redliche Forscherinnen und Forscher. Also das sind so Aussagen, mit denen muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber selbstverständlich die NS-Forschung war das zutiefst unmenschlich. Also da kann man nicht mehr von unethisch sprechen, sondern das war einfach, das waren Morde, das war die schrecklichsten Grausamkeiten, die man sich vorstellen kann. Absolut, das war auch, also eigentlich gar keine Forschung, auch das noch. Also deswegen, ich wäre sehr vorsichtig mit, ich finde, das ist nun mal mein Bereich. Also da muss ich dann die Nuancierung.
Am besten, du suchst das Beispiel aus und ich helfe
Genau.
mit.
Genau. Na, was heißt Beispiel? Wir können gerne bei der Fragestellung bleiben, um die es da grundsätzlich geht. Also eigentlich gibt es Forschungsethikkommissionen. Das ist nicht sowas wie der Ethikrat. Das ist auch nicht das, was ich im Buch beschreibe, die klinischen Ethikkomitees. Da geht es um Patienten auf Station, sondern das sind eigene Institutionen, die gegründet wurden in Deutschland. Haben die einen richtig formalen Status bekommen, schon vor über 20 Jahren. Und in den USA gibt es die auch, sind die IRBs, Internal Review Boards, oder Research Review Boards, die die Studien eigentlich auch aus ethischer Perspektive bewerten. Und ich gehe davon aus, dass in der Vergangenheit Bewertungen anders ausgefallen sind als heute in den USA. Und es gab immer und gibt immer, und das ist auch in Deutschland so, lustigerweise habe ich sogar in einem Konsortium mitgearbeitet, wo eine Impfung entwickelt werden sollte, allerdings nicht gegen Hepatitis B, doch gegen Hepatitis B, eine Vakzine allerdings, eine therapeutische Impfung. Ist ja lustig. Es ist sehr ähnliches Projekt, wo ebenfalls auch Forschung in Afrika passiert ist. Und das hat ja einen Grund. Das ist ja nicht so, wie man, also wenn man, ich nochmal, es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche Forschung. Die Forschung, die ich übersehe, wenn es da darum geht, beispielsweise in ein afrikanisches Land, bei uns war das Tansania, zu gehen, muss es dafür einen ausgezeichneten Grund geben, der sich aus Tansania heraus ergibt. Wo es beispielsweise sehr, sehr hohe Zahlen dieser Erkrankung gibt. Und man dadurch, dass man da Forschung macht, zu einer Verbesserung der Versorgung beiträgt. Das ist die Grundvoraussetzung. Was nicht passieren darf, und darauf ziehst du natürlich ab, ist zu sagen, wir machen jetzt mal hier irgendeine Hochrisikoforschung. Wir haben vorher nichts, wir haben keinen Forschungsstand. Wir machen das mal in Afrika, weil da können wir das mal einfach irgendwie ausprobieren. Das geht auf gar keinen Fall.
Vor
Das
allem, weil
generell.
die USA ja auch da gerade die Unterstützung, was Entwicklungshilfe angeht, entzogen haben, was viel auch mit
Genau.
Gesundheit zu tun hat.
Genau. Also da würde man eine ganz, ganz sorgfältige Begleitung und Abwägung machen bei dieser Art von Forschung. Und das entnehme ich dem, was du jetzt gesagt hast, dass das da wahrscheinlich vielleicht nicht erfolgt ist. Es gibt eine Kriteriologie. Du musst immer, bei Forschung ist es ja so, insbesondere am Menschen musst du dich rantasten, ja, damit die Risiken nicht zu groß sind. Musst du vorher einen Forschungsstand haben, auf dem du aufbaust. Und dann musst du rechtfertigen und gut erklären können, warum gehst du jetzt diesen nächsten Schritt. Bei Kindern sind da die Hürden besonders hoch. Auch da muss man wieder abwägen. Wir hatten eine Situation, übrigens auch in Deutschland, dass an Kindern gar nicht geforscht wurde. Und die Pädiaterinnen und Pädiater haben, das war so in den frühen 2000ern noch, wirklich fast alles sogenannt off-label einsetzen müssen. Weil ganz, ganz viele Medikamente, insbesondere in der Krebsbehandlung, waren überhaupt nicht für Kinder zugelassen, weil du keine Forschung machen konntest an Kindern. Das ist natürlich auch wieder nicht gut. Ja, du musst also diesen Mittelweg finden, wie kann man das verantwortlich machen, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Du kannst nicht einfach nur so Pi mal Daumen, das muss man runterrechnen auf Körpergewicht und dann passt das schon, sondern du musst das auch spezifisch auf Kinder richtig zuschneiden und dann eben auch an und mit Kindern beforschen. Das geht nicht anders. Das ist in der Medizin so. Aber da sind ganz hohe Hürden angesagt, um eben dafür zu sorgen, dass Kinder da nicht irgendwelchen Risiken ausgesetzt werden, die nicht akzeptabel wären. Und dafür gibt es eigentlich A, etablierte Kriterien und B, eben jetzt auch schon seit langem, auch in den USA rechtlich abgesicherte Institutionen, die sich darum kümmern. Und ich höre das eben auch anekdotisch, muss ich dazu sagen, von Kolleginnen und Kollegen aus den USA, dass das da gerade zum Teil einfach aufgekündigt wird und aufgerissen wird. Und das ist, erfüllt mich natürlich mit einer hohen Sorge. Und das Zweite, was du gerade sagst, können wir auch noch eben schnell verstärken, dass die USA sich natürlich auch zurückgezogen haben aus sehr, sehr viel unterstützenden Projekten. Also USAID, aber auch NIH hatte ganz viele Projekte, wo sozusagen öffentliche Gesundheit, Hygiene, Vorsorge und Vermeidung von Erkrankungen auch in vielen, vielen anderen Ländern gemacht wurden oder wo Medikamente zur Verfügung gestellt wurden, ne? HIV, AIDS-Medikamente und von einem Tag auf den nächsten aber gesagt haben, Schluss. Und es gibt Hochrechnungen, dass, also ich mag gar nicht mit Zahlen rumschmeißen, aber sie sind wirklich grauenvoll. Es gab ein Paper im Lancet, das das projektiert hat auf mindestens 1 Million Kinder, die sterben durch den Rückzug der USA aus diesen Projekten, weil das nicht so schnell kompensierbar ist. Die WHO ist ziemlich eingesprungen an verschiedenen Stellen. Deutschland ist auch tatsächlich zum Teil eingesprungen, aber du kannst das nicht, weil das passiert ja, ist ja von einem Tag auf den anderen passiert. Also ein absolut grauenhaftes Desaster, wirklich furchtbar.
Ja, ganz besonders finde ich das ja schlimm, auch für die Fälle von der laufenden Behandlung ja von Tuberkulose. Wie wir alle wissen, oder vielleicht nicht alle wissen, aber Tuberkulose wird ja mit Antibiotika behandelt. Und Tuberkulose hat so die böse Angewohnheit, wenn man es nicht ausrottet im Körper, passt es sich an und dann ist es resistent gegen bestimmte Antibiotika. Und es gibt nicht mehr so viele, die man einsetzen kann. Und da wir gerade erst eine Pandemie hatten und das ja mit dem Coronavirus noch einigermaßen glimpflich gelaufen ist, finde ich das nicht so gut, in Afrika jetzt zu versuchen, die nächsten Pandemiemöglichkeiten irgendwie sich selbst zu überlassen. Ja. Und das soll jetzt keine irgendwie ver also das soll jetzt nicht heißen, dass Corona kein schlimmer Virus war, aber da steht wirklich sehr, sehr viel, wirklich Bösartiges auf dem Spiel, wenn man einfach so die medizinische Versorgung abschaltet während der Behandlung. Ja, also da kann wirklich ganz Schlimmes passieren. Und deswegen ist das auch für Europa und die Welt eine ganz schlimme Entwicklung. Und die USA damit der aktuellen Regierung und diesem Anti-Wissenschaftskurs wissen gar nicht, was sie da anrichten. Mal abgesehen von den
Ich
Menschen, die
glaube
sie
schon.
in den
Ich
Tod
glaube, es
schicken.
ist, ja, ich glaube, es ist Ihnen tatsächlich egal oder
Ja.
recht.
Ja, weil sie denken, sie sind davon nachher nicht betroffen, weil sie haben ja den Ozean dazwischen. Ja, aber
Und
so ist
das
es
ist
nicht.
eben, das ist genau, das ist unklug, das ist etwas, das sagen die Kolleginnen und Kollegen aus der Virologie, aus der Mikrobiologie, aus der Epidemiologie seit vielen, vielen Jahren. Die sagen, wenn ihr schon keine altruistischen Motive habt, um da sozusagen in Regionen, wo es keine ordentliche Gesundheitsversorgung gibt, zu helfen, dann doch aus aufgeklärtem Eigeninteresse, denn es entstehen dort Erkrankungen, es entstehen dort Erreger und in einer so globalisierten Welt wie der unseren, das haben wir ja nur alle gesehen, ist es vollkommen unmöglich zu vermeiden, dass Erreger sich verbreiten. Denen sind Grenzen völlig wurscht und das heißt, da, egal was Also man kann nicht vermeiden, dass wenn dann dort neue Krankheitserreger entstehen, genau wie du es gerade beschrieben hast, dass die dann irgendwann sich verbreiten. Das heißt, man, also im Eigeninteresse, das ist eigentlich etwas, so wurde das, glaube ich, auch häufig argumentiert, dass, also gerade, ne, als ist ja schon eine Weile so, dass verschiedene Staaten immer wieder sagen, sie wollen sich eigentlich an diesen multilateralen, internationalen, globalen Programmen nicht so stark beteiligen. Und da war immer ein Argument, das dann immer noch so halbwegs funktioniert hat. Denkt dann eben, dann macht es eben im Eigeninteresse. Ja, wenn ihr es nicht mit einem Blick auf das globale Gute, das globale Ganze machen wollt, sondern wenn ihr es einfach immer nur an euch denkt, ja, dann denkt an euch. Es betrifft euch auch. Und das ist wirklich erstaunlich, dass das auch wegfällt, ganz wegfällt,
Ja, vor
offensichtlich.
allem, weil wir gerade erst eine Pandemie hatten, wo wir ja live mit, also das war ja das Erstaunliche. Ich habe im Frühjahr 2020, im Januar noch mit jemandem gesprochen, mit einem Journalisten, der hat in Taiwan gesessen. Wir haben eine ganz normale Folge gemacht über Taiwan an der Stelle. Und 3 Monate später war Coronavirus global. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber schon die ersten Fälle von Corona in Taiwan. Und das lief aber so alles unter der Wahrnehmung. Und das Gleiche habe ich dann auch aus den USA gehört, bevor die offiziell dann sozusagen landesweit mitbekommen haben, dass Corona echt ein Problem wird, gab es schon die ersten Krankenhäuser in den Südstaaten, die völlig überfordert waren, ob der vielen Corona-Kranken, ja. Also insofern, die denken offensichtlich, man kann sich irgendwie abschotten, ja, und das klappt halt nicht. Und da bin ich wirklich auch schwer erschüttert, dass nach dieser Pandemie das absolut nichts hängen geblieben ist. Ja, es ist ganz furchtbar. So, wir kommen aber jetzt noch mal kurz zu deinem Buch. Ich will dich nicht allzu sehr überfordern, aber es geht ja auch viel um den Anfang und das Ende von Leben und auch freie Entscheidung. Was ich ja hier mal als Frage in den Raum stellen möchte: Ein Mensch kann sich ja nicht frei entscheiden, geboren zu werden. Warum sollte er sich frei entscheiden dürfen, zu sterben?
Warum nicht? Du hast völlig recht, ein Mensch kann sich nicht entscheiden, geboren zu werden, weil es ihn vorher nicht gibt. Entscheidung setzt ja voraus, dass überhaupt Entscheidungsfähigkeit ganz prinzipiell da ist. Ob man die dann ausbildet und entwickelt und tatsächlich im vollen Sinne hat oder nicht, ist gar nicht so erheblich. Aber da ist ja nichts vorher da, sodass das sozusagen ein bisschen absurd ist, als Vergleich heranzuziehen. Menschen, die dann leben, haben Selbstbestimmung. Und das ist natürlich eine kontroverse Frage. Es gibt auch Menschen, die sagen, man sollte das nicht selbst entscheiden, zu sterben. Das ist etwas, was beispielsweise göttlich vorgegeben ist oder was dem Schicksal oder der Natur, also da gibt es unterschiedliche Formen, das zu begründen, aber es gibt diese. Man nennt das partikularen Positionen, die früher sehr, sehr weit verbreitet waren. Aber inzwischen partikulare Positionen sind also wenn du dieser grundlegenden Wertüberzeugung anhängst, also an Gott glaubst zum Beispiel, an diesen bestimmten Gott glaubst, dann kannst du diesem Argument folgen. Dann ist das für dich einschlägig, nämlich du hast deine Hand nicht an dein Leben zu legen oder du hast nicht über dein Sterben zu entscheiden. Das ist in Gottes Hand. Ja, die Position gibt's und dann gibt es zunehmend, gerade in den letzten Jahrzehnten, immer mehr die Argumentation zu sagen, Menschen haben das Recht über sich selbst, über ihre Lebensführung, über ihre privaten Dinge, über die Art, wie sie ihr Leben gestalten wollen, zu entscheiden. Dazu gehört auch, und das hat in Deutschland das Bundesverfassungsgericht 2020 mal einmal sehr prägnant formuliert, zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Also in Deutschland haben wir inzwischen tatsächlich, und das hat jahrzehntelange Diskussionen vorher ge gegeben zu diesem Thema, es ist hochkontrovers gewesen, ich habe das jetzt in 30 Sekunden gemacht, aber es ist wirklich eine der ganz, ganz großen Debatten. Und da hat es wirklich auch einen Wandel gegeben, auch einen gesellschaftlichen Wandel. Und inzwischen ist jedenfalls für Deutschland aus unserer Verfassung abgeleitet, Menschen haben ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das heißt, sie dürfen alles ablehnen, was es in der Medizin gibt, was das Leben bzw. Sterben verlängert. Das ist schon relativ lange, auch rechtlich, ethisch schon sehr lange und auch rechtlich nach vielen, vielen Urteilen vom insbesondere Bundesgerichts, ja, vom Bundesgerichtshof festgezurrt worden. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht das auch noch übertragen darauf, dass man sich Hilfe holen darf beim Sterben. Damit konkret gemeint, Unterstützung beispielsweise bei einem Suizid, also einer Selbsttötung. Das ist der sogenannte ärztlich assistierte Suizid. Das ist auch ein wahnsinnig kontroverses Thema. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das darf an sich nicht verwehrt sein, sich bei Dritten, die beziehen das nicht spezifisch auf Ärzte, sondern dass Menschen sich bei Dritten auch Hilfe holen bei der Selbsttötung. Das war ein ziemlich aufsehenerregendes Urteil. Das taktet sich ein in viele Urteile in anderen europäischen Ländern beispielsweise. Und wird bis heute recht kontrovers diskutiert, weil wir auch in Deutschland jetzt noch keine weitergehenden, zum Beispiel gesetzlichen Regelungen haben. Was heißt denn das jetzt für uns in der Medizin?
Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Es werden wahrscheinlich ein paar mehr Punkte, aber ich will auf was Bestimmtes hinaus, was ich da als Probleme ansehe. Es gibt ja die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung. Wir haben ja in den USA so ein Bild von, wenn du es dir leisten kannst, kannst du dir als Milliardär 20 Leihmuttern leisten, die Kinder dann in den USA zur Welt kommen lassen. Es gibt da einen Fall eines chinesischen Milliardärs, der 20 Kinder in den USA hat.
Ich
Die
habe
werden
gehört,
da von,
100.
ach so, 100, okay, die
Ja,
werden da von
ja.
Nannies großgezogen. Wir haben Elon Musk, der ja auch einen Haufen Kinder hat, die man nie sieht, es sei denn, sie sind Schutzschild, gerade wenn er in der Öffentlichkeit ist, sonst verschwinden die dann wieder. Und dann haben wir gleichzeitig so diese öffentlichen Diskussionen angestoßen, unter anderem auch von Herrn Streeck, dass man ja nicht älteren Menschen, wenn sie 100 Jahre sind oder so, ob es da noch Sinn macht, die teuren Medikamente zu geben. Jetzt ist das natürlich auch alles runtergebrochen auf die Art und Weise, wie man mit dir umgegangen ist in der medialen Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz, bei der politischen Entwicklung, die wir aktuell auf dem Planeten sehen, auch in Demokratien, Richtung Autokratie teilweise. Wir sehen, Menschen, die reich sind, können sich leisten, halt dann Kinder zu bekommen oder andere Frauen dafür zu bezahlen, ihre Kinder zu bekommen, ohne die familiären Verpflichtungen, die damit eigentlich einhergehen, wie wir es uns in der modernen Welt vorstellen, nämlich dass man sich auch um seine Kinder kümmert. Und gleichzeitig haben wir so, ich glaube, schon fast mittlerweile eine Entwicklung auf der rechten, teilweise konservativen Seite, wo dann so dieses Argument wieder Einzug hält, naja, haben wir denn armen Menschen, alten armen Menschen, wirklich die teuren Medikamente ge zu geben oder wäre es nicht einfach besser, wenn sie sterben? Besteht da nicht die Gefahr, aufgrund der Entwicklung, die wir hier politisch aktuell sehen, dass die aktive Sterbehilfe, die ja an sich auch in meinen Augen was Gutes ist, weil man sollte auch darüber frei entscheiden können, ob man stirbt, wenn man unter Schmerzen leidet und nicht mehr will. Also auch ein Sterben erleichtert bekommt, das in irgendeiner Art und Weise auch würdig ist. Aber besteht nicht die Gefahr, dass wir in eine Gesellschaft auf einmal aufwachen, in der aktiv der Staat fordert, arme alte Menschen, hier gibt es die aktive
Also,
Sterbehilfe, ihr seid eine Belastung.
das war jetzt ein relativ wilder Ritt von dir. Da
Ja,
muss ich
sorry.
jetzt mal ganz kurz rein.
Weil mich das beschäftigt, das macht mir
Ja, also
Sorgen.
was du zitiert hast, das ist diese Pronatalismus-Bewegung, die gibt's. Man muss dazu sagen, ich finde das sehr wichtig, das ist eine relative Extremposition und das ist vor allem in der Praxis, sind das wirklich Extrembeispiele. Die Geburtenraten in allen Ländern der Welt, fast allen Ländern der Welt sinken und insbesondere in den sogenannten westlichen Gesellschaften zum Teil dramatisch, ne, weit, weit, weit unter die sogenannte Reproduktionsrate. Und man geht davon aus, dass dieses Wachstum der Bevölkerung, das jetzt noch beispielsweise in Asien und teilweise in Afrika noch ein Stück weit nach oben weist, dass das ein Plateau erreichen wird relativ bald und dann auch die Weltbevölkerungszahl richtig deutlich abnimmt. Und das sieht man in Europa, das sieht man in Japan, das sieht man in anderen Regionen der Welt. Also dieses mit, es gibt Leute, die irgendwie 20 oder 30 oder 100 Kinder haben, das sind absolute Extrembeispiele. Und noch ist es ja schon so, dass ein Verständnis davon, dass man sich um seine Kinder kümmert, doch noch die meisten Gesellschaften durchwirkt. Das möchte ich jetzt mal einmal sagen. Ich höre, was du sagst, und es gibt ja auch diese Pronatalismus, rechte Pronatalismus-Bewegung, und die sehe ich mit großem Unbehagen, aber das wollte ich nur mal einmal ganz kurz sagen. Deswegen finde ich diese, ich finde die Verbindung da ganz, das ist mir ein bisschen zu schräg. Das muss ich nochmal auseinandernehmen. Das, was du sagst, das ist wirklich ein extrem schwieriges Thema für eine Medizinethikerin, die sich seit vielen Jahren damit beschäftigt und letztlich auch dafür plädiert, dass Menschen mehr Selbstbestimmung am Lebensende haben, nicht automatisch immer alles gemacht wird, was die Medizin anbietet, weil es zum Teil dem expliziten Willen der Menschen wirklich widerspricht. Oder sie, wenn das passiert und oft dann zu spät merken, sie wollen das eigentlich gar nicht mehr. Wie du selber vollkommen richtig gesagt hast, ein ganz wichtiges Argument, das verwehrt oft ein würdiges Sterben. Deswegen kämpft die Medizinethik, kämpft mein Fach tatsächlich seit Jahren und Jahrzehnten darum, darauf hinzuweisen, das darf kein Automatismus sein. Man darf auch entscheiden, ich möchte bestimmte Dinge nicht mehr. Ich möchte das unterlassen. Ich möchte nicht noch monatelang auf der Intensivstation liegen. Ich möchte vielleicht gar nicht mehr ins Krankenhaus. Ich möchte vielleicht zu Hause versterben unter bestimmten Bedingungen. Da gibt es ganz, ganz viel, das stelle ich ja in dem Buch sehr, sehr ausführlich dar. Ganz viel sorgfältiges Überlegen, wie man das gestalten kann. Und es gibt inzwischen rechtliche Grundlagen, es gibt dafür Vorausverfügung, es gibt ganz viele Wege, das zu machen. Das ist ja wirklich sozusagen eine der Errungenschaften meines Faches. Gleichzeitig höre ich, was du sagst, nämlich die Sorge, könnte es sein, dass man irgendwann in eine Situation kommt, und das ist eine Sorge, die immer wieder geäußert wurde, könnte dieser Gedanke mehr Selbstbestimmung am Lebensende, weniger Medizin vielleicht auch am Lebensende, nicht mehr alle Medikamente, nicht mehr alle Operationen, nicht mehr die künstliche Beatmung und so weiter und so fort, nicht mehr all die lebensverlängernden Maßnahmen, könnte das auch benutzt werden, um sozusagen zu sparen? Das ist das, was du gerade formulierst. Würde man aus ethischer Perspektive immer sagen, das ist eine Vermischung von Zielsetzungen, die nicht erfolgen darf, weil es aus der Medizin und in der Medizinethik das Prinzip des Patientenwohls gibt, das uns anleitet, solche Entscheidungen aufgrund der individuellen Selbstbestimmung des Patienten und seiner Vorstellung davon, was Lebensqualität, was ein gutes Leben und vielleicht auch ein gutes Sterben sind, zu treffen. Und nicht aus externen Gründen von wirtschaftlichen oder ökonomischen Erwägungen. Gibt es klare Papiere von allen möglichen Institutionen, unter anderem auch der Bundesärztekammer, also auch der verfassten Ärzteschaft, die sagen, das darf sich nicht vermischen. Diese zwei Zielsetzungen dürfen sich nicht vermischen. Da gibt es also eine relativ klare Ansage aus meinem Fach. Ich höre dennoch, was du sagst. Und ich würde mir sehr wünschen, man würde das sauber trennen, denn die Diskussion darüber, ob man im sehr hohen Alter noch das gesamte Repertoire an wirklich auch ja sehr zum Teil invasiven und eingriffstiefen medizinischen Maßnahmen machen soll, halte ich für sehr wichtig und sinnvoll. Die zu führen aus dem Blickwinkel, unabhängig davon, was der Patient will und wie es dem Patienten geht, als das ist so, also so pauschal. Das ist immer der Fehler, der gemacht wird. Das wird alle 20 oder alle 10 Jahre ist das sozusagen in Anführungszeichen eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Verzeih, dass ich das so formuliere. Es hat das immer und immer wieder gegeben. Ich könnte dir sogar die Namen nennen. Immer Titelseite Bildzeitung. Keine Hüfte über 70. Ne, diese ganzen, so in
Ich kann
England
mich an
gibt's.
den JU-Vorsitzenden erinnern.
Ja, also hat es immer und immer wieder gegeben. Und in dieser Pauschalität ist es immer falsch. Ist immer
Ja,
falsch. Trotzdem finde
es hat
ich,
mir,
dass
es, sorry.
mir, ich mache mir die Sorge, dass mir das diese sinnvollen Diskussionen kaputt macht, weil das vermischt wird. Und das wäre wirklich, wirklich schade. Und zur Wahrheit, das muss ich auch noch sagen, es gehört zur Wahrheit dazu, dass man, da gibt es sehr gute Studien, dass man im letzten halben Jahr des Lebens durch diese hochinvasive Medizin irrsinnig viel Geld ausgibt, mit Abstand am meisten. und die Menschen dann trotzdem sterben. Da gibt es Studien, die das sozusagen nach dem Tod aufgerollt haben und geguckt haben, wie war da die Entscheidungsfindung. Das heißt, natürlich hängt das schon irgendwie zusammen. Nur die Frage ist, mit welcher Zielsetzung gehst du daran? Und mit irgendwelchen starren Altersgrenzen darf man das wirklich nicht tun.
Ja, also wie gesagt, wenn Herr Streeck als gesundheitspolitischer Sprecher da in der Landessendung sitzt und das unter dem Argument, naja, unser Gesundheitssystem ist so überlastet und so teuer, vorbringt, dann zieht sich bei mir innerlich alles zusammen. Weil er jetzt für die CDU im Bundestag sitzt und die CDU so die Angewohnheit hat, unter dem Motto, wir müssen sparen bei der Gesundheit von Menschen, dann immer auf die Alten und Schwachen und vor allem auch armen Menschen drauf geht. Und deine Diskussionsbasis ist ja was anderes, also deine Argumente kann ich viel besser nachvollziehen, als das, was Herr Strick da vorbringt, die da heißt, es ist besser, wir sparen, als sinnlos Geld auszugeben für arme alte Menschen. Und das widerspricht so allem, was Artikel 1 Grundgesetz ja für mich auch bedeutet. Aber wenn es darum geht, einem Menschen ein würdiges Sterben oder einen würdigen Altersabend zu ermöglichen, indem man ihn nicht voll mit Medikamenten stopft, die er gar nicht will, dann ist das was anderes als das, was Herr Strick sagt. Und deswegen mache ich mir da immer Sorgen, wenn vor allem konservative oder rechte Politiker kommen, auch aufgrund der deutschen Geschichte. Und deswegen war das so in der letzten Zeit so eine Diskussion, wo ich dachte, oh, das ist unangenehm.
Das kann ich sehr gut verstehen. Deswegen sage ich ja, diese Trennung ist wirklich sehr, sehr
Ja,
wichtig.
durchaus. Okay, ich habe ja nur noch so viel, aber du kommst einfach wieder. Dann bringe ich zum letzten einfach noch zwei Sachen an. Eine Einschätzung, auch wenn es ein Politiker ist, der Medizinethikerin. Was würdest du sagen, wenn Donald Trump sagt, dass nur seine eigene Moral die Grenzen seines Handels bestimmt? Und Nachschub, was würdest du
Einer
generell
der
einem Politiker
schrecklichsten
sagen,
Sätze.
generell einem Politiker sagen, der sagt, also alles, was mich behindert in meinem Handeln, ist meine eigene Moral?
Einer der schrecklichsten Sätze, die ich seit sehr langer Zeit gehört habe, widerspricht sämtlichen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit, von Gewaltenteilung natürlich und der demokratischen Verfasstheit eines Staatswesens. In diesem speziellen Fall durch jemanden, dem ich aus der Ferne eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung zuschreiben würde, die geprägt ist auch von Grausamkeit und einem unbedingten Dominanz- und Machtwillen, natürlich noch viel, viel schlimmer. Und das mit der unglaublichen exekutiven Macht gepaart, ist einer der schlimmsten Sätze, die ich je gehört habe.
Ja, also die medizinische Einschätzung teilen ja auch ein halbes Dutzend anderer Mediziner, die ja vor der Wahl schon gewarnt haben, also Psychologen, was das für ein Mensch ist. Ja, so viel zum Thema Moral. Deswegen gibt es ja auch den Rechtsstaat und Gewaltenteilung. Und deswegen sollten wir uns ja alle daran halten, statt zu sagen, wir haben hier einen charismatischen Führer, der hat schon die richtige Ethik und Moral. Wenn er uns das verspricht, dann handelt er schon richtig. Nee, dafür gibt es halt dann auch Gesetze und Normen. Und selbst wenn sie ungeschrieben sind, sollte man sich daran halten. Sonst ist das Abgleiten in die Autokratie und die entsprechenden Folgen global katastrophal. Okay, hast du sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Oh, ich habe schon viele abgelassen. Ich glaube nicht. Danke dir für das tolle Gespräch.
Danke auch. Also vielleicht bleibt alle gesund.
Das auf jeden Fall. Bleibt alle gesund und vielleicht meine Anfangsbotschaft mit der Entscheidung zur Zuversicht. Nicht überrollen und überfahren lassen.
Herzlichen Dank, Alena, dass du hier warst. Wie gesagt, du musst wiederkommen. Wir müssen noch über KI und Elon Musks Chips im Hirn sprechen. Ich werde einfach die Möglichkeit nutzen, dich irgendwann mal wieder einzuladen. Danke.
Sehr
Tschüss.
gerne. Danke dir, ciao.